Guten Morgen. Ich hoffe, dass zum ersten Advent so Predigt. Wir fangen an mit einer neuen Reihe für die nächsten 4 Wochen. Gott ist gekommen. Und mein Titel für die Predigt heute ist Gott kommt immer mit einem Wunder. Und danke, Arena, was du vorhin gesagt hast. Eigentlich erübrigt dich fast die Predigt, weil du von so vielen Wundern gesprochen hast in deinem Leben in so kurzer Zeit. Und trotzdem wollen wir uns mit Wundern weiter beschäftigen. Heute zünden wir vielleicht am Nachmittag die erste Kerze am Adventskranz an. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich bin jedes Mal erstaunt, wenn plötzlich der erste Advent ist. Dann denke ich, ich hatte vor 14 Tagen nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass die Adventszeit beginnt. Und seit mehr als 60 Jahren weiß ich, dass Weihnachten immer zur gleichen Zeit ist. Aber es überrascht mich jedes Jahr, dass Weihnachten kommt. Und so an der Reaktion denke ich so, dass der eine oder andere das kennt. Und man muss sich fragen, warum überrascht uns die Weihnachtszeit? Weil sie eine besondere Zeit ist. Auch wenn in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt Advent ganz andere Assoziationen hervorruft, Weihnachtsmärkte sehen, dies und jenes ist. Aber es ist eine besondere Zeit. Die Leute rücken zusammen, die Menschen tauschen sich mehr aus. Es werden verschiedene Galas gemacht, Spendengalas gemacht und. Alles in der Adventszeit, was eine besondere Zeit ist. Und ich denke, das ist eine Zeit, die Gott uns ins Herz geschrieben hat. Auch wenn die Leute, viele vielleicht nicht mehr sehr wenig in die Kirche gehen, es ist eine besondere Zeit. Nun, auch wenn ich 14 Tage so, vor 2 Wochen Weihnachten noch nicht, oder Advent noch nicht auf dem Schirm hatte, bin ich trotzdem dieses Jahr das erste Mal zum sehr früh auf den Weihnachtsmarkt gegangen, um zu sehen, ob wirklich Advent kommt. Und auch wenn die Adventszeit oder wenn die Weihnachtsmärkte wenig mit dem zu tun haben, worauf wir Christen uns in der Adventszeit vorbereiten, auch und dennoch ist es irgendwie auch wieder ein besonderes Zeichen, was Besonderes zu sehen. Dörte hat es vorhin schon gesagt und hat damit ein gutes Stück vorgegriffen, über den Advent zu reden. Wir feiern in den nächsten 4 Wochen die Adventszeit und die jeweils am 4. Sonntag am Vorabend des 4. Sonntags vor Weihnachten beginnt. Man kann es nachrechnen, also das ist der erste Advent. Und der Begriff Advent finden wir nicht in der Schrift. Wir finden diesen Begriff Weihnachten auch nicht in der Schrift. Ja. Und Advent ist eine Übersetzung aus dem Griechischen Epiphania zurückzuführen und bedeutet Erscheinung im Römischen Reich, bedeutet das die Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, insbesondere von Königen und Kaisern. Und es konnte aber auch die Ankunft einer Gottheit im Tempel bedeuten. Die Christen übernahmen dieses Wort, um ihre Beziehung zu Gott bzw. Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen. In der Vulgata ist der Begriff Adventus der klassische Ausdruck für seine Menschwerdung wie auch seine Wiederkunft. Also Advent bedeutet nicht nur die Menschwerdung, sondern auch die Wiederkunft Jesu, die gefeiert wird in der Vorbereitung. Allerdings hatte die Adventszeit anfangs, wahrscheinlich ab Mitte des 4. Jahrhunderts, war es eine Fastenzeit in Gallien, die sich vom 11. November, also von der Martinsgans, bis zum 6. Januar hinzog. Das war die Weihnachtszeit damals. Das bedeutet, es wurde 3 Tage gefastet in der Woche, das 40 Tage, ähnlich wie Ostern, zustande kam. In der heutigen Form, der Adventszeit in der heutigen Form, in der vielwöchigen Form in Bezug auf Weihnachten, geht auf das 7. Jahrhundert zurück, wie schon gesagt wurde. Sie wurde Tempus ante Domini, Zeit der Geburt des Herrn, oder Tempus Adventus Domini, Zeit der Ankunft des Herrn, genannt. Papst Gregor der Große legte für die Westkirchen die Adventszeit auf 4 Sonntage fest. In der orthodoxen Kirche, also in den Ostkirchen, ist die Adventszeit heute noch 6 Wochen. Und die 4 Kerzen oder die 4 Sonntage, nicht die 4 Kerzen, die Adventskranz kam viel später, die 4 Sonntage stehen vor die 4 Jahrtausende auf das Warten des Herrn. Das waren also die 1000 Jahre. Dafür standen 4 Sonntage. Das war die Metapher für die 4 Sonntage. In der Adventszeit bereiten wir uns, wie gesagt, auf das Kommen des Herrn, auf die Ankunft des Herrn vor. Und in diesem Sinne, wünsche ich euch eine schöne Adventszeit. Viele Erlebnisse mit Gott. Viele Erlebnisse auf die Vorbereitung in der Weihnachtszeit. Wir werden jetzt nachher einige wundersame Ereignisse in der Schrift angucken und werden uns jetzt, nachdem wir die Adventszeit als Ereignis anschauen, und doch lieber in die Schrift vertiefen und besser verstehen, was steckt denn hinter der Menschwerdung? Was steckt denn hinter Jesus? Was steckt hinter seinen Wundern? Der Titel, wie gesagt, Gott kommt immer mit einem Wunder.
Jetzt, wo ich komme, hast du es.
Ich denke, dass wenn wir an das Alte Testament denken, fallen uns sofort eine ganze Reihe Wunder ein. Und selbst wenn wir schon im 1. Mose lesen und uns die Schöpfungsgeschichte angucken, dann sehen wir ein einziges Wunder. Und wir können es uns nicht vorstellen. Und tatsächlich, das ist der Charakter von Wundern. Wunder können wir rational nicht verstehen. Wir können sie nur durch Glauben verstehen oder ermessen. Du versuchst mal ein Wunder zu erklären, warum das passiert. Ich zeige nachher auch ein Wunder aus der heutigen Zeit, zeige ich auch sehr deutlich, dass auch das heute nicht anders ist. Und Gott wirkt durch Mose sehr viele Wunder. Erinnern wir uns mal an all die Wunder, die geschehen im Zusammenhang des Auszugs der Israeliten von den Ägyptern. 10 Plagen kommen und das jede Plage ist ein Wunder. Das reicht aber nicht, dann kommen noch die Teilung des Schilfmeeres hinzu. Und die Ägypter werden geschlagen. Viele Schiffe werden geteilt und die Israeliten ziehen hindurch. Stellt euch dieses Bild noch vor. Ich meine, es gibt sehr viele Filme, das ist mehrfach verfilmt worden und immer wieder unvorstellbar. Natürlich. Schauen wir uns aber mal die Berufung von Mose an. 2. Mose 3, 2 bis 5. Entschuldigt die Qualität der PowerPoints. Es ist seit 15 Jahren die erste PowerPoint-Präsentation, die ich mir gemacht habe. Ich habe keine große Expertise mehr darin drin. Es wird besser werden. Und da steht, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du bestehst, ist heiliges Land. Eine groteske Situation. Du siehst den Busch, er brennt, da kommt eine Stimme raus. Und Mose reagiert genauso, wie wahrscheinlich die meisten von uns reagieren würden. Du siehst das Feuer, bist neugierig, willst wissen, was ist das? Und Mose tut das auch. Er wundert sich, ist neugierig, schaut sich's an. Gibt es dann einen Unterschied zwischen dir und Mose? Wer würde da anders reagieren? Also ich würde vermuten, dass die meisten von uns genauso erstaunt werden und vielleicht auch ein wenig ängstlich neugierig sind. Ich muss das wissen. Und sich die Sache auch genau anschauen. Und dann kommen die Ansprachen von Gott. Nun spricht Gott mit Mose und erklärt ihm die Situation seines Volkes, nämlich der Israeliten. Und wir lesen weiter im 2. Mose 3, 9 bis 10. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten von mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führst. Schon alleine die Erwartungen, die Gott hat an Mose, er soll zum Pharao gehen, wo er eigentlich geächtet ist, muss er schon einen Schreck einjagen für Mose. Und Mose reagiert auch sehr, sehr zögerlich. Er sagt nicht, danke Gott für dein Vertrauen, ich ziehe jetzt gleich los. Das tut er nämlich nicht, sondern im 2. Mose 3, 11 bis 12 lesen wir, da steht 2 drin, das ist ein Fehler. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, seit ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten. Er sprach, ich will mit dir sein. Und Gott sprach, also er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Und Gott sagt, ja, naja, er reagiert gar nicht so richtig drauf, was Mose sagt. Er sagt, ich will mit dir sein. Ich will einfach mit dir sein. Und das muss genügen. Gott gibt Mose ein Versprechen. Und für Mose ist die Aufgabe natürlich unvorstellbar. Ich denke, du kennst auch solche Situationen in deinem Leben, wo sie sagt, das ist unvorstellbar. Ich habe nichts, woran ich mich wirklich festhalten kann. Und so wird sich Mose gerade gefühlt haben. Und wir kennen, und das Einzige, was wir haben, ist das Versprechen von Gott, dass er dir die Sicherheit geben möchte. Und ist das der Punkt, nach dem wir suchen? Oder suchen wir oft was anderes? Es ist ein Wunder, was hier passiert ist. Die gesamte Berufung, also sich das vorzustellen und zu sagen, aus heiterem Himmel kommt eine Berufung und jetzt, wie jetzt nach der Vorgeschichte, die Mose hatte am Hof der Ägypter, soll er jetzt genau dahin gehen und sein Volk rausführen. Das hat eine Menge Emotionen wahrscheinlich bei Mose ausgelöst. Wir können die Geschichte jetzt weiter verfolgen, aber ich möchte mir ein Wunder im Neuen Testament angucken, weil sonst würde der Rahmen weit gespreizt werden. Und wir schauen jetzt mal auf zum Lukas 1, 26 bis 33. Also, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt Galiläa, der heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Wir haben vorhin uns die Berufung von Mose angeschaut. Siehst du hier die Ähnlichkeiten zu dieser Geschichte? Maria erschreckt und ihre Frage ist: Welch ein Gruß ist das? Es ist für sie eine völlig unerwartete Botschaft. Du hast Gnade gefunden, du wirst schwanger werden und es wird ein König, und es wird der König über Israel sein, den du zur Welt bringst. Es ist eine Botschaft, die ist unvorstellbar. Stell dir mal Maria vor, die Verheißung, schwanger zu sein, bevor sie verheiratet war, zur Zeit bei den Juden, war die Gesellschaft nicht anerkannt. Sie fiel damit unter jedes Raster gesellschaftliches Anerkennen für Frauen. Und sie konnte ja nun auch nicht losrennen und sagen: Ich werde den Messias, auf den die Juden warteten, zur Welt. Das wäre wahrscheinlich nicht gut angekommen. Man hätte gefragt: Wie kannst du sowas sagen? Und es wird ein Wechselbad der Gefühle sein. Es war wahrscheinlich ein emotionaler Sturm. Ich würde nicht sagen, Wechselbad der Gefühle wäre noch so harmlos ausgedrückt. Aber wie reagiert Maria? Lesen wir weiter, Lukas 2, 34 bis 37. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im nächsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Alles unvorstellbar. Was sie auch ausdrückt, wie soll das gehen? Völlig unklar. Und Maria sagt, nach der Unterhaltung mit dem Engel, sagt: Ja, ich bin des Herrn Magd, es geschehe, wie du gesagt hast. Ein volles Vertrauen auf Gott. Wie dies in schwierigen Situationen oder in herausfordernden Situationen mit deinem Vertrauen auf Gott aus. Ich habe heute Morgen, als die S-Bahn mal wieder nicht fuhr wegen Polizeieinsatz, habe ich gedacht, oh weia, wie soll ich das heute schaffen? Und ich dachte, predigt nachher mal Vertrauen auf Gott. Worauf vertraue ich jetzt gerade? Vertraue ich auf den Zug oder vertraue ich auf Gott? Aber sie hat genau die Frage, und wenn wir die Geschichte hören, mit unseren Kenntnissen und mit unseren wissenschaftlichen Kenntnissen, denken, was, wie soll das gehen? Hat die Jungfrau Geburt. Und ja, wahrscheinlich, wenn du, und wir würden wahrscheinlich sofort anfangen zu googeln, zu gucken, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es darüber. Und wir würden dahin kommen, eine KI vielleicht finden, es gibt genau eine Jungfrau Geburt. Der Engel antwortete, dass kein Ding bei Gott unmöglich ist. Und Maria antwortet mit Vertrauen. Denkst du auch in dem normalen Leben, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, nichts unmöglich ist? Und es kommt auch immer wieder die Diskussion auf, ob es die Jungfrauengeburt überhaupt gegeben hat. Und das habe ich noch mit reingenommen, oder noch hier in diese Predigt mit aufgenommen, weil ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sich diese Frage stellt. Man hört teilweise auch von Theologen leider sehr oft die Bemerkung, ja, gibt es das überhaupt, muss man das anzweifeln, und gerade auch verschiedene moderne Lehren sagen, ja, das kann man nicht so sehen. Nur, wenn es diese Jungfrauengeburt nicht gegeben hat, ist alles das, was wir glauben, hinfällig. Dann ist die Menschwerdung durch die Menschwerdung Gottes hinfällig. Dann brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. Ja, deswegen ist wichtig, dass wir da auch uns immer wieder klar sind darüber. Jesaja 7,14 steht, das ist übrigens eine Prophezeiung für die Jungfraugeburt: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, deine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Die Prophezeiung, die hier steht, ist eine direkte Prophezeiung von dem, was wir im Lukas uns gerade angeguckt haben, im Lukas-Evangelium. Und im Hebräischen steht an dieser Stelle tatsächlich junge Frau. Und es wird oft rangezogen zu sagen, ja, ja, das hat junge Frau geheißen. Ein Kirchenvater, Justinus Martyr, hat bereits im 2. Jahrhundert aus meiner Sicht sehr überzeugend gegen solche Auffassungen argumentiert und hat gesagt, wenn es um eine junge Frau ginge, wäre die Ankündigung dieser Geburt nicht erforderlich. Weil normalerweise, jede junge Frau möchte Kinder haben. Das ist eine Normalität. Ja? Und insofern ist es einfach ganz klar zu sehen, auch wenn wir es nicht gesehen haben selber, wenn wir es auch wieder rational nicht verstehen können, heißt es aber nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Es ist genau so gewesen, wie es beschrieben wurde, wie es beschrieben ist in der Schrift. In der Schrift gibt es einige übernatürliche Geburten und wir kennen das. Elisabeth zum Beispiel war auch wurde fruchtbar und hat dann Johannes einen Täufer zur Welt gebracht. Wir kennen das bei Sarah und wir kennen verschiedene Sachen. Aber es gibt in der Schrift nur eine einzige Jungfrauengeburt. Und zwar die Geburt Jesu. Das gibt es auch in der Schrift nicht ein zweites Mal. Nachdem wir mehrere Wunder uns angeschaut haben, möchte ich über Wunder heute sprechen. Und gibt es heute noch Wunder? Und manchmal hören wir den Satz, es gibt kein Wunder. Diese Aussage halte ich natürlich für falsch. Und ich hoffe, dass wir in diesem Punkt im Raum einer Meinung sind. Auch die andere Meinung und Aussage hört man auch immer wieder, oder auch eine andere Aussage hört man immer mal wieder. Wunder können wir nicht. Da möchte ich sagen, richtig. Das denke ich auch, denn nur bei Gott sind Wunder möglich. Die Frage ist, was wäre, wenn wir nicht an Wunder glauben würden? Als ich mir diese Fragen vor ein paar Tagen stellte, war ich erschrocken. Ich hätte nur eine Alternative. Ich müsste an Zufall glauben. Wenn ich nicht an Wunder glaube, dann würde ich also alles als Zufall betrachten. Wenn ich auf Zufall baue, würde ich Gottes Allmacht in Frage stellen. Ich versuche mich bewusst, wenn ich rede, von dem Wort Zufall fernzuhalten. Wenn es war ein Zufall, das und das. Nein, Zufälle gibt es nicht. Da bin ich der festen Überzeugung drüber. Und ich denke auch, betrachtet es mal für euch. Für euch mal im Innersten und sagt, woran glaube ich? Glaube ich an Wunder oder glaube ich an Zufälle? Und ich kenne das aus dem Studium über 40 Jahre her, war eine große Diskussion in der Philosophie. Gibt es Zufälle oder was sind das? Und die Philosophie hat darauf keine Antwort. Die Bibel schon. Vieles sind Wunder. In den zurückliegenden Monaten sind so viele Wunder geschehen, auch in der Gemeinde. Einige haben die Entscheidung getroffen, unsere Geschwister zu werden. Sind zurückgekommen zur Gemeinde. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist ein Wunder. Das passiert nicht aus eigener Kraft heraus. Einige Kinder wurden geboren, wo die Aussichten schwierig gewesen sind, wo viel diskutiert wurde oder auch viel Problematiken waren. Es sind gesunde Kinder zur Welt gekommen, die sich gut entwickeln. Ist das ein Wunder? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Jedes Kind, was zur Welt kommt und sich entwickelt, groß wird, ist ein Wunder. Die Gemeinde hat eine neue Heimstatt gefunden. Ist das selbstverständlich? Wir wissen alle, dass das nicht selbstverständlich war.
Mit
Taufbecken. So, an das habe ich nicht gedacht gerade. Und das ist ein Wunder. Und auch ich habe in den letzten Monaten sehr besonders erfahren, was Wunder sind. Und ich muss gestehen, dass ich nicht von Anfang an das als solche verstanden habe. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, dass ich vor anderthalb Jahren kaum laufen konnte. Wenn ich durch den Raum gelaufen bin, haben wir den Raum leer, ich bin von hier nach vorne gekommen bin. Aber das war... Und jeder Schritt, den ich getan habe, war eine Qual. Schritte waren Schrittlängen 30 bis 40 Zentimeter, manchmal noch weniger. Und eigentlich war es nur noch ein Trippeln. Michael hat versucht, seit 23 mich zu trainieren, seit 2023. Und es wurde ein bisschen besser, aber längst nicht gut. Und 2024 wurde festgestellt, dass meine Hüftgelenke beiderseits so kaputt sind, dass beide operiert werden mussten. Und als ich die Röntgenaufnahme gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein komisches Gerumpel da drin? Also vom Knochen war nichts mehr zu sehen. Also es war krass. Und im August 2024 und im Januar 2025 wurde jeweils ein Hüftgelenk gemacht. Ich kann heute wieder ganz normal laufen und auch wieder der Ski laufen. Strecken, die ich, wo ich früher 15 Minuten gebraucht habe, kann ich wieder in 7 Minuten laufen. Und es ist nicht so. Und ich kann wieder stehen, ohne Angst zu haben, umzukippen. Das ist ein Segen. Jetzt? Nein, das ist noch nicht der Punkt. Ja, ich will hier. Aber was es mir klar gemacht hat, was das für ein Wunder ist, ist folgende Geschichte. Ich war vor 4 Wochen bei meinem Arzt, der mich operiert hat. Und der sagte, wir führen so eine Beratung darüber, wo Operationen gut oder schlecht gelaufen sind. Und Sie werden sicherlich auch Thema sein, Ihr Ergebnis, weil das, so wie es bei Ihnen gelaufen ist, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Mit Spastik, mit den ganzen Vorerkrankungen gelten Sie als Hochrisikopatient. Und das, was hier geschehen ist, diese Form der Heilung, ist in keinem Lehrbuch und in keiner ärztlichen und für keine ärztliche Erfahrung passend. Und das Gleiche habe ich auch von Therapeuten gehört. Und ich dachte bei mir, vielleicht begreifst du jetzt mal, was Wunder sind, auch in der heutigen Zeit. Ja? Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar für das, wie es jetzt ist. Lass uns mal Hebräer 13, Vers 8 reinschauen, zum Abschluss die letzte Stelle. Jesus Christus, gestern und heute, derselbe auch in Ewigkeit. Das gilt für Gott. Jesus Christus ist Gott, das gilt für Gott. Amen. Die Frage ist nicht, die Frage ist nicht, ob Wunder geschehen. Die Frage ist, ob wir Wunder erkennen. Amen. Ob wir Wunder wahrnehmen. Wir haben heute eine kleine Reise durch einige Jahre der Wundergeschichte gemacht, mit vielen wundersamen Ereignissen. Aber Kann es eine bessere Botschaft zum ersten Advent geben? Gott kommt immer noch mit Wunder. Wir müssen sie nur erkennen. Amen. Amen.